Ein Ansprechpartner sollte konstant sein. Ob das jetzt die Person aus dem Business ist, das hängt immer ein bisschen ab auch von der Rolle, oder ob das eine Person aus HR ist, völlig egal. Es ist für einen Kandidaten wichtig, dass er weiß, an wen kann ich mich wenden.
Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest
und um was diese heute dann führen kannst. Extrem spannend.
Ich habe heute einen Last but not least zur Höchstleistung,
weil ich einfach ein paar Fragen zum dem ganzen Thema rund um die Candidate Experience habe in der Medtech- und Pharmabranche und das Ganze aber nicht alleine aufarbeiten will. Und deswegen dachte ich mir, ich hole mir mal hier eine Koryphäe in den Podcast rein. Wen ich hier dabei habe? Es ist eine HR-Expertin. Es ist eine Unternehmerin und zwar seit ganzen 23 Jahren selbstständig unterwegs auf dem Markt. Und gemeinsam mit ihr möchte ich heute über den Status quo in Sachen Recruiting in MedTech und Pharma sprechen. Wir möchten einen Blick darauf werfen, was sich aus ihrer Sicht ändern muss. Und Spoiler, es muss sich was ändern. Und dritter Punkt und last but not least wollen wir zusammen einfach mal schauen, wie eine Änderung vom Status quo hin zu einem kandidatenzentrierten Recruiting gelingen kann. Und das einfach mal vorab. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, liebe Friederike. Schön, dass du hier bei uns bist im Podcaststudio.
Ja, hallo Max. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Ich freue mich wirklich riesig jetzt auf die Folge. Bevor wir jetzt richtig in das Thema reinstarten, würde ich einfach sagen, wir sind per Du. Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir haben immer wieder das ein oder andere Projekt hat uns zusammengebracht. Und deshalb sind wir auch per Du. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz kurz das Wort auch an dich übergeben, dass du dich selber noch mal kurz vorstellen darfst.
Ja, vielen Dank. Mich vorstellen. Ich versuche es kurz zu fassen.
Ja, ich habe ja schon gesagt, 23 Jahre Unternehmerin. Ich glaube, du hast einiges erlebt.
Ja, da ist doch das eine oder andere gewesen. Also ich bin geborene Münchnerin und bin gern in München und bin also in ganz Deutschland, eigentlich Europa unterwegs. Und habe klassisch angefangen, tatsächlich in der Personal- und Unternehmensberatung. Deswegen kenne ich deinen Job auch ganz gut und sei es also auf, mit welchen Sachen ihr zu kämpfen habt. Mhm. Und bin relativ schnell gewechselt in ein, heute sagt man Startup dazu. Damals gab es den Begriff noch nicht, von einem Entsorgungslogistiker, der in einem Franchise-System quasi die Entsorgungslogistik aufgebaut hat. Erst in Deutschland, also da wirklich von ganz Anfang an, ich hatte Mitarbeiter Nummer 2.
Sehr spannend.
Sagt alles. Und nach einer gewissen Zeit, das war einfach inhärent im Geschäftsmodell, durfte ich dann also die Master-Franchise-Nehmer im Ausland, im europäischen Ausland aufbauen. Und da kommt also so auch, da habe ich also direkt vor Ort gearbeitet, von praktisch Stunde Null an das aufgebaut und durfte da also die Einheiten aufbauen, habe in den Ländern auch teilweise gelebt. Das waren also in Spanien, in Italien, in UK, in Skandinavien. Und bin dann zurück nach Deutschland, weil ich einfach überhaupt nicht mehr zu Hause war. Und das hat dann so ein bisschen an mir genagt, ne? Zieht so ein bisschen nach München.
Ja.
Man hört es, glaube ich, auch.
Leicht. Ja. Wir hatten diese Vorgespräch, ne? Also, aber ich finde es gut.
Und habe dann also eine kurze Zwischenstation noch gemacht. Das war auch ein kleines Beratungsunternehmen und bin von da aus dann tatsächlich in die Selbstständigkeit und eigentlich übers Netzwerken durch Zufall in das Thema Interimsmanagement gekommen. Und der erste große Auftrag, das war eine Mischung aus Unternehmensberatung und Interimmanagement. Da ging es darum, in Rumänien ein IT-Shared-Service-Center für einen österreichischen Ölkonzern aufzubauen.
Okay. Ja.
Und das war also so, wo ich also beide Komponenten, so dass den Business-Part, den ich für HR übrigens sehr, sehr wichtig halte, also ich muss immer, ich kriege immer Stirnfalten, wenn ich also höre, naja, HR ist ja nur so. Nein, es ist keine karitative Einrichtung, sondern es geht darum, dass wir HRler mit unserer Serviceleistung das Business weiterbringen.
Ja.
Und dass wir da also auch auf Augenhöhe mit allen anderen Partnern, die ebenso wichtig sind, ich sehe das alles auf einer Augenhöhe, dass wir da zusammenarbeiten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
Ja.
Und da habe ich dann also eine ganze Zeit lang eben in Rumänien gearbeitet und hatte da mit sehr vielen Nationalitäten zu tun. Da war der Fokus noch nicht Pharma oder MedTech, sondern IT. Und das war ein ein super Erlebnis. In die Pharma bin ich dann tatsächlich das erste Mal über Roche gekommen und übers Recruiting. Und da haben die also für ein Produkt, das auf den Markt kommen sollte, was schlussendlich dann leider nicht gekommen ist, da haben sie dann also rekrutiert und da bin ich dann richtig in die Interimschiene rein. Aber so, weil du gesagt hast, so wer bin ich? Ich bin jemand, der von Herzen HR ist, von Herzen aufbaut, von Herzen strukturiert, also Organisation und Struktur, das ist für mich wichtig und ich vereine wirklich die beiden Komponenten, dass ich sage, HR ist für mich das Unternehmerische, die unternehmerische Arbeit, genauso wie die Arbeit mit dem Individuum. Das gegen alles, was so in Richtung Aufbau, Organisation und so weiter geht, das ist so der Part, wo ich wirklich drin bin, nenn's Projektmanagement, nenn's Employer Branding, das gehört für mich alles zusammen.
Cool. So. Cool. Danke für die Vorstellung. Beeindruckend. Ja, wie gesagt, ich meine, man merkt halt einfach die Erfahrung. Friederike, du hast einen Punkt gesagt, der ist mir immer wieder wichtig zu sagen, weil das fragen uns auch tatsächlich viele. Wo ist denn oder ist ein Unterschied beim Recruiting in der Pharma- und MedTech-Welt zu anderen Branchen? Was ist dein Gedanke dazu?
Der Unterschied sind in erster Linie die Personen. Mhm. Und in jeder Branche gibt es so eine gewisse Art von inhärenter Kultur.
Ja.
Und man muss sich damit identifizieren können.
Ja.
Also ich habe einen Ausflug in die Automobilindustrie gemacht und habe festgestellt, ja, natürlich kann ich da rekrutieren und kann mich einbringen.
Ja.
Aber in meinen Adern fließt leider kein Benzin. Es ist für mich jetzt nicht so doll spannend, während bei der Pharma oder bei der MedTech, da brenne ich auch für die Themen. Das sagt mir was, das gibt mir was. Und wenn ich mit diesem Feuer rausgehe, dann transportiere ich was ganz anderes, wie wenn ich einfach nur da sitze und sage, ja, das kommt nicht so überzeugend rüber. Und das ist das, was man gerade da auch benötigt, um die Kandidaten zu bekommen. Darum geht es ja heute. Du musst das Feuer weitergeben, du musst die Begeisterung weitergeben. Du musst in der Lage sein, die Leute wirklich zu überzeugen.
Ja, und jetzt seht ihr leider Friederike nicht, aber wenn die hier so spricht, dann hat man das wirklich definitiv gemerkt am Stuhl. Da war richtig Energie drin. Das ist auch genau der Punkt, den ich auch immer sage. Ich sage, also ich bin genau der gleichen Meinung wie du. Ich sage, am Ende des Tages unterscheidet es sich nicht großartig, aber du musst dahinter stehen. Und ja, es ist, glaube ich, was anderes, als wenn du für hochregulierte Branchen wie die Pharma und die MedTech rekrutierst, dann hast du höhere, also dann sind die Aufgaben schwieriger ein Stück weit, als wenn du Automotive rekrutierst. Weil ich sage mal, so ein Quality Manager aus der Automotive, der hat hohen Anspruch, aber der muss keine Regularien entsprechen, wie jetzt in der Pharma oder MedTech. Dass der GMP macht.
Da würde ich nicht ganz dabei sein, weil gerade wenn sie in R&D sind, dann müssen die, also haben die sehr viel mit Compliance zu tun. Okay. Und gerade in dem Bereich finde ich immer wieder Anknüpfungspunkte, wo ich sage, okay, auch die Automobilindustrie ist hochreguliert.
Ja.
Und da gibt es also gute Anknüpfungspunkte, was die Arbeitsweise anbelangt. Der Rest hängt dann am Menschen. Ne? Also es gibt keinen, der von Geburt an Pharma ist oder von Geburt an Automotive oder sonst irgendwas. Bleiben wir erstmal bei den Zweien. Das sind Dinge, die man also lernen kann. Ne? Aber du musst einfach du brauchst ein bisschen ein Handwerkzeug.
Ja.
Und du brauchst Persönlichkeit. Handwerkszeug kann ich bis zum gewissen Grad lernen. Das ist die Frage, wie schnell lerne ich und wie viel Zeit habe ich zum Lernen.
Ja.
Persönlichkeit habe ich.
Ja, du hast recht. Punkt unbestritten, bin ich bei dir. Passt. Wenn wir jetzt mal auf das heutige Thema eingehen, wir haben das Thema Candidate Experience dabei. Und hier ist für mich so, dass gerade, also ich könnte, also früher, vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, dass es KMUs sind, die vielleicht noch in den 90er feststecken. Nur mittlerweile sage ich so, es sind nicht nur KMUs, sondern es sind auch teilweise größere Unternehmen, die vielleicht nicht in den 90er, aber in den Nullerjahren vielleicht noch feststecken. Sprich, ich finde, in den Unternehmen ist es noch nicht angekommen, dass die Lage hin zu einem kandidatenzentrierten Arbeitsmarkt sich irgendwo geändert hat. Auch wenn wir momentan so ein Stück weit sagen, dass sich das ein Stück weit entspannt und trotz allem finde ich, dass Unternehmen einfach Gas geben müssen, wenn sie trotzdem die Besten haben wollen. Und bei dir, für mich ist das Spannende, dass du ja beide oder alle drei Seiten erlebst. Du hast gesagt, du kennst unsere Branche, also die Personalvermittlung. Du kennst den Bewerbermarkt von deiner Seite aus, weil du selber viele Gespräche auf der Kandidatenseite führst. Und das Coole ist, du kennst es auf Kundenseite noch. Also du bist selber Kunde. Ja, selber derjenige, der einstellt, diejenige, die einstellt. Und das ist für mich so unfassbar spannend. Und daher die erste Frage, wie erlebst du denn diese Seiten von, ja, von Kandidatenseite aus oder auch und von Kundenseite aus?
Oh, da könnte ich wahnsinnig viel dazu sagen. Ich versuche mich mal zu begrenzen.
Ja.
Also ich gebe dir prinzipiell recht, ja. Also der Recruiting-Prozess ist einfach einer, der ist gegeben. Ja, also ein Unternehmen sucht, muss das irgendwie bekannt geben und dann muss man irgendwie zusammenkommen. Ich mache es mal ganz einfach, ja. Ne, das jetzt flapsig gesagt. Was dazu kommt, ist, es kommt darauf an, wer sind die Ansprechpartner. Und je nachdem, was die selber erlebt haben, weil es ist immer ein Unterschied, rekrutiere ich für jemand anders oder rekrutiere ich für mich selbst?
Mhm.
Und dieses Entkoppeln von eigenen Emotionen, eigenen Bedürfnissen, eigener Agenda, dann in diesen Bereich rein, dass ich sage, wer ist denn der beste Fit?
Ja.
Das ist eigentlich das Schwierige, sodass ich es also noch nicht mal ganz an Unternehmen festmache, sondern eigentlich an dem, was die Personen selbst erlebt haben.
Okay.
Und da gibt es eine ganze Reihe von Managern, die halt aus einer Zeit kommen, wo es einen Arbeitgebermarkt gab.
Mhm. Ja.
Und so wie die das erfahren haben und wie die sich vorstellen, wie das halt laufen soll, so geben sie das auch dann weiter. Entsprechend agieren sie dann.
Ja.
Weil die agieren ja in der Regel nicht mit einer Vorlage. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, dass man also vorgefertigte Fragen stellt und dann einfach irgendwelche Häkchen in irgendwelche Kästchen setzt. Da lerne ich jemanden nicht kennen, sondern es ist ja so, ich habe eine Stunde nur der Regel,
ja,
um die Person, die mir gegenüber sitzt, kennenzulernen und umgekehrt. Das heißt, da ist unheimlich viel Druck drauf.
Ja, in der Stunde meinst du, von der Zeit her.
Ne? Ja. Das heißt, also ich meine, du weißt das ja selber, wenn du jemanden privat kennenlernst, da brauchst du ja oftmals ein bisschen mehr, ne? Jemanden.
Stunde reicht oft nicht, ja.
Ja, eben. Und aufgrund der arbeitsrechtlichen Situation auch ist es ja so, dass du, da gibt es so einen Spruch, der sagt, du bist schneller geschieden, als dass du dich von jemandem, den du fest eingestellt hast, trennen kannst. Das entspricht durchaus der Tatsache und es ist auch sehr viel Geld involviert. Du musst immer überlegen, ein Recruiting ist mindestens ein Jahresgehalt, was du da investierst. Also da ist schon Druck auf der Pipeline. Mhm. Das spielt dann einfach zusammen, dass man dann also in Situationen kommt, wo man als Recruiter idealerweise auch Mediator ist.
Ja.
Und also Ausgleich, ne? Wo man dann also sagt, okay, liebes Business, ich verstehe, das ist das, was du gerne wissen möchtest. Du hast aber auf der anderen Seite den Kandidaten, der auch ganz viel wissen muss. Und je nachdem, wie erfahren der Kandidat ist,
ja,
musst du dann einfach auch agieren und musst das Business dann versuchen zu lenken, dass also der Kandidat nicht überfordert ist, dass auf der anderen Seite das Business all das erfährt, was das Business erfahren will und du auch gleichzeitig die Informationen sammelst, die du dann von HR-Seite aus benötigst, um mit dem Kandidaten, der dann irgendwann ein Mitarbeitender ist, den dann auch weiter zu betreuen, weil das genau das möchtest du ja, ne?
Ja.
Du möchtest ja, dass das Know-how, was du dir teuer einkaufst, möglichst lange im Unternehmen bleibt.
Ja.
Also musst du schon immer drei Schritte weiterdenken.
Ja.
Also deswegen ist der Prozess dann doch nicht ganz so trivial, würde ich sagen.
Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, also trivial ist ja auf gar keinen Fall. Ich denke, der wichtigste Part, den du gesagt hast, für mich, was ich jetzt rausgehört habe und mitgenommen habe, ist ja immer wieder die Fragestellung, wenn man diese Gespräche zu zweit führt, eben, was du gerade gesagt hast, dann ist der Fachbereichsleiter dabei und eben du als Recruiter oder als HR-Business-Part, I don't know. Und wenn du dann im Endeffekt im Gespräch merkst, okay, derjenige oder mein Partner ist im Endeffekt eigentlich nur im Business-Sektor unterwegs und lernt den eigentlich gar nicht wirklich kennen. Wie gehst du dann da rein? Weil du willst ja auch nicht unhöflich sein und so.
Nee, um Gottes Willen. Also gerade im Interview, da müssen die Fakten eigentlich schon bekannt sein. Das heißt also, der wichtigste Punkt für mich eigentlich ist, mit dem Business im Vorfeld sprechen.
Okay.
Ja. Und zu wissen, was genau willst du?
Ja.
An Hard Skills und an Soft Skills.
Ja.
Klammer auf, parallel läuft natürlich auch noch die eigene Evaluation, dass ich sage, okay, du bist so und so und so gestrickt, dein Team ist so und so gestrickt, ihr habt das und das vor. Das heißt, idealerweise wäre eine Persönlichkeit dieser Art tatsächlich das Passende.
Ja.
Weil es kommt nicht darauf an, dass alle im Team sich lieb haben. Ein bisschen Reibung ist notwendig, damit das Team auch vom Fleck kommt.
Ja, ja, voll. Sind sich die Manager denn dessen, was du gerade gesagt hast, das, die Fragen, die du gestellt hast, sind sich die dessen bewusst?
Wenn ich sie darauf aufmerksam mache, ja. Und die meisten gehen auch mit. Also ich habe ganz selten Fälle erlebt, wo das Business überhaupt nicht mitgezogen hat. Und bei den meisten ist es auch so, dass sie also sehr dankbar dafür sind.
Okay.
Weil ich es dem Business dann auch einfach mache und sage, pass auf, als Grundregel, liebes Business, du konzentrierst dich auf deinen Fachbereich und überlass mir den anderen Bereich. Wunder dich nicht, wenn vielleicht dir irgendwas komisch vorkommt, da können wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurückkommen. Lass mich einfach meinen Job machen und lass uns hinterher auch kurz drüber sprechen.
Ja.
Und meine Erfahrung ist über die ganzen Jahre hinweg, also ich habe viele Hiring-Manager gehabt, die sich gefreut haben und gesagt, oh, klasse, Friederike, ich komme wieder mit dir ins Interview.
Ja.
Es ist keine Hampelmann-Veranstaltung bei mir, nie, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, extrem wichtig, dass man auf Augenhöhe spricht. Und zwar egal bei welcher Position, egal bei welcher. Und ich habe sie wirklich alle rauf und runter, also von ganz unten bis ganz oben rekrutiert. Es ist immer wichtig, dass du auf Augenhöhe sprichst.
Ja. Ich glaube, das schürt halt von Anfang an Vertrauen. Ne? Dass du einfach sagst, okay, ich brauche Vertrauen im Gespräch, weil ansonsten habe ich in der Stunde überhaupt nichts gewonnen. Hm? Wenn es wie so ein Verhör ist, sage ich immer, dann Wahnsinn.
Ich bin kein Freund von Stressinterviews. Das heißt nicht, dass das eine Ich-hab-dich-lieb-Veranstaltung ist oder ein Kaffeeklatsch.
Ja.
Aber ich muss das halt so im Gefühl haben. Deswegen sage ich, der Recruiter ist auch Moderator, dass ich sage, so, da pieke ich jetzt ein bisschen mehr rein.
Ja.
Und da kitzel ich den Kandidaten. Das ist dann schon so, dass der Kandidat sagt, naja, also so ganz einfach war das Interview nicht mit dir.
Ja.
Aber das will ich ja auch. Ich muss ja challengen.
Voll, genau.
Weil sonst pricke ich ja nicht raus, ist das wirklich das, was das Unternehmen braucht oder nicht.
Ja.
Aber auch dann wieder den Weg rausfinden, dass es trotzdem angenehm für einen Kandidaten ist.
Ja, ja, ich glaube, das hat auch mit Stress nicht viel zu tun, was du sagst, sondern man hinterfragt ja einfach das, was gesagt wird, ein Stück weit. Ne? Also du willst ja wissen, ob das, was gesagt wird, auch irgendwie belegbar ist.
Ja, natürlich.
Ja? So.
Ganz klar.
Und das ist für mich auch challengen. Und das heißt, im Endeffekt, wenn du merkst, dass der Kandidat ins Schwimmen kommt, dann merkt man ja auch, okay, alles klar, ich kann wieder ein bisschen Luft lassen oder Leine lassen, weil vielleicht doch nicht so viel da oder ich gehe nochmal anders rein.
Danke, dass du das erwähnst, weil das hatte ich nämlich andersrum auch schon. Gerne in Zweitinterviews, wo dann Kandidaten dabei sind, die sich dann so verhaspeln, dass sie also ganz anders sich darstellen als im ersten Interview, wo ich dann also wirklich versuche, auch dem Kandidaten zu helfen und Brücken zu bauen, sodass man da also drüber gehen kann. Da gab es auch schon Ereignisse, die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn getrieben haben.
Das glaube ich dir sofort. Das ist auch für uns immer wieder verwunderlich, so als externer Partner, wenn es manchmal Interviews gibt, die im ersten Moment super waren und man dann nach einem zweiten Gespräch sagt so, ich weiß nicht, was mit dem Kandidaten war, aber das waren andere, den wir da hatten. Ja, das ist genau das, was du gerade sagst.
Aber deswegen heißt es ja auch immer zwei Interviews, weil das kann also sein, dass das zweite Interview wirklich eine Blockade beim Kandidaten war, weil der Kandidat wirklich sehr gut ist. Ja. Das kann sein. Da ist dann die Frage, okay, inwieweit hat das Einfluss auf die Rolle, die der Kandidat oder die Kandidatin dann übernimmt? Ist der dann immer in solchen Situationen oder die in solchen Situationen blockiert? Oder ist es so, dass man, so ein bisschen an der Nase rumgeführt werden sollte und sich dann im zweiten Interview rausstellt, nee, tut mir leid, aber das passt hier leider nicht.
Ja, total. Und deswegen ist es einfach wertvoll, 2-3 Schritte zu haben im Prozess. Friederike, ich höre bei dir auf jeden Fall raus, dass dieses ganze Thema, so hast du vorhin schon gesagt, ist nicht trivial. Das heißt, für mich ist der Recruiting-Prozess das Wichtigste eigentlich, was wir haben im Unternehmen, um eben sicherzustellen, wie du sagst, es ist alles kostenintensiv. Und manchmal sind sich die Leute gar nicht bewusst, wie kostenintensiv das eigentlich ist. Du sagst, dieses Hiring ist ein Jahresgehalt. Bei den Leuten, die alle involviert sind, 100% agree. Und TU Deggendorf, einem Professor, Thomas Barcher, der beschreibt die Candidate Experience wie folgt. Der Kandidat sollte sich während des gesamten Bewerbungsprozesses als Kunde behandelt fühlen. Ich teile diesen Spruch oder diesen Satz zu 1000%. Wie geht's dir damit?
Ich kann mich dem nur anschließen.
Mhm.
Und ich gehe da sogar noch ein Stückchen weiter, indem ich sage, es ist nicht nur die Person, die ich einstelle, sondern es sind alle Kandidaten, die drin sind. Weil diesen Kandidaten dann in den Markt rausgehen und davon berichten, von ihrem Erlebnis berichten.
Ja.
Das heißt also, die können quasi Empfehlungsmarketing machen
ja.
für die Rolle. Oder sie sind nicht für diese Rolle geeignet, aber vielleicht für eine andere.
Ja.
Und das ist das genau, was ich brauche. Und da hatten wir vorhin kurz ausgesetzt. Wir haben einen Kandidatenmarkt. Und da ist der Fokus darauf. Das heißt, es ist knapp. Die Ressourcen sind knapp. Die werden auch nicht mehr. Das kannst du einfach durch die Demografie belegen.
Ja.
Also zumindest nicht in meiner Amtszeit, sagen wir mal so. Ich werde also da keinen Umschwung mehr erleben.
Das stimmt, glaube ich, bin ich auch der Meinung, ja.
Und deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein. Und da kommen wir jetzt dann zurück auch zu etwas, was wir eingangs gesagt haben. Da ist ein großer Unterschied zum einen arbeitgeberdominierten Markt und einem arbeitnehmerdominierten Markt.
Ja.
Wenn ich jetzt aus einer Zeit komme, wo ich also mir die Rosinen rauspicken konnte.
Mhm. Als Arbeitgeber meinst du?
Als Arbeitgeber.
Okay.
Prinzipiell gilt es, würde es aber auch umgekehrt für die andere Seite gelten.
Ja.
Dann lege ich ein anderes Verhalten am Tag, als wenn ich also am kürzeren Ende der Wurst bin,
ja,
sozusagen.
Das hat der schön gesagt.
Und das muss ich mir einfach klar machen. Und ich muss auch verstehen, was ich eigentlich will. Mhm. Will ich einfach Skills und sag's mir völlig egal, wie lange die Person da bleibt, mhm, oder nicht?
Ja.
Soll es geben, habe ich mir sagen lassen, habe ich zwar noch nicht erlebt, aber soll es geben.
Ja.
Oder will ich jemanden haben, der mir hilft, das Unternehmen auf Sicht weiterzuentwickeln? Das heißt, den ich auch als Vorgesetzter weiterentwickeln kann und wo ich dann also eine gemeinsame Reise vor mir habe. Dann muss ich also Skills und Persönlichkeit müssen passen.
Mhm. Total.
Und deswegen eben, lass uns darauf gucken, dass der Kandidat sich wohlfühlt, weil dann kann ich nämlich sehen, okay, passt das oder passt das nicht? Lieblingsspruch von mir oder einer meiner Lieblingssprüche ist, wenn ich ein Genie habe, das persönlich nicht passt, wird das Genie die PS nicht auf die Straße bringen.
Ja.
Ich bin kein Genie, aber ich war selber auch schon in Situationen, wo ich wusste, ich kann deutlich mehr,
ja,
aber es passt einfach nicht.
Okay, ja, verstehe ich. Du hast gerade angesprochen, diesen Kandidatenmarkt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist es denn wirklich gerade dieser Kandidatenmarkt? Weil, Hintergrund der Frage, und das zielt so ein bisschen auch auf die Candidate Experience dann wieder ab, weil Unternehmen kriegen gerade wieder mehr Bewerbungen. Das ist das, was wir immer gespiegelt bekommen. Und deswegen ist meine Frage, es ist nicht wirklich greifbar für mich, deswegen die Frage an dich einfach, ist der Kandidatenmarkt gerade noch da oder dreht sich das Ganze gerade so ein Stück weit in Richtung Arbeitgebermarkt?
Das kommt darauf an, über welche Branche wir sprechen. Wenn du über über alle Unternehmen in Deutschland sprichst, dann dürfte sich das stellenweise wahrscheinlich ändern, weil wir haben ja Krisenmodus in einigen Branchen.
Ja.
Das heißt, da werden Leute freigesetzt. Mhm. Wir sprechen heute aber speziell über Pharma und MedTech.
Richtig.
Und das haben wir eingangs schon gesagt, es gibt da einfach nur bestimmte Personen, die passen.
Ja.
Meines Wissens nach gibt es im Moment keine riesigen Layoffs in der Pharma- und MedTech-Branche.
Das ist richtig, ja.
Das heißt, du brauchst einfach bestimmte Ausbildungen, auch wenn ich Skills lernen kann, ja. Aber wenn ich eine Rolle habe, wo ich einen Mediziner brauche,
mhm,
und mal konkreter zu machen.
Stimmt.
Dann nutzt mir das nichts, wenn in der Automobilindustrie wirklich gute Leute freigesetzt werden.
Ja.
Vielleicht ist, wenn ich jemand als Projektmanager brauche, mhm, vielleicht habe ich da eine gute Möglichkeit.
Ja.
Das kann sein. Aber bei so spezialisierten Positionen sehe ich es.
Siehst du nicht. Okay. Das deckt sich mit meiner Meinung auch. Jetzt hast du trotzdem den einen Part, den du eben angesprochen hast, ich muss mich um alle Kandidaten kümmern. Bedeutet, ich bekomme als Unternehmen aktuell viele Bewerbungen, die auch nicht passend sind. Und jetzt sind wir nämlich genau beim Thema. Das bedeutet, dass ganz viele aktuell sagen, ja, ich bekomme super viele Bewerbungen, ich komme gar nicht hinterher, mich um alle zu kümmern. Und da sind wir jetzt, glaube ich, so ein Stück weit mitten im Candidate Experience drinnen. Bevor ich nochmal weiter auf Fragen eingehe, würde ich einfach nochmal ein paar Sachen aus der Studie, die ich vorhin angesprochen habe, beleuchten, die rauskamen. Und zwar, für 80% von Kandidaten ist es wichtig oder sehr wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner im Unternehmen zu haben, zur Bewerbung. Und nicht nur dieses berühmte Career-Ad oder Info-Ad, ja, wo man dann weiß, okay, wenn ich das da hinschicke, naja, wird spannend, ich bekomme vielleicht gar keine Rückmeldung oder es ist einfach ein Gambling. Und das ist was ich immer wieder fragwürdig finde, dass es sowas noch gibt, weil das macht es Bewerbern auch, also für uns ist es ganz gut, um ehrlich zu sein, weil die Bewerber sagen, ich bewerbe mich gar nicht mehr, weil ich bekomme eh keine Rückmeldung und ich gehe halt nur über euch als Agentur, weil ihr habt immer einen Ansprechpartner. Zweiter Punkt ist, Schnelligkeit punktet und das ist was ich mittlerweile einfach nur noch sehe, dass ich sage, schnell ist für mich das neue Groß. Also wenn jemand schnell ist und da habe ich dich auch extrem gut erlebt in dieser Schnelligkeit und das vermisse ich so stark bei ganz vielen Unternehmen, dass sie einfach so langsam geworden sind obwohl es eigentlich sich drehen müsste in meinen Augen. Und der dritte Punkt, Schlüsselpunkt im Interview, was immer wieder beleuchtet wird, ist, dass die Bewerber das Gefühl haben, nur fachlich befragt zu werden und eben doch in solchen Verhörsituationen zu sein und in keinem Gespräch, wo man sich gegenseitig kennenlernt. Tja, und bei dem Punkt Schnelligkeit, vielleicht da nochmal drauf eingegangen, es dauert länger als 6 Wochen, bis man Rückmeldung bekommt teilweise oder sogar einfach nur die Absage bekommt. In meinen Augen sind es schon relativ krasse Zahlen oder Werte, die jetzt da rauskommen aus der Studie. Und ich glaube, es trifft nicht alle Unternehmen, aber einen Großteil. Und jetzt ist gerade mal die Frage an dich, Friederike, wo siehst du denn aktuell, und jetzt geht es ja wirklich um Praxisnähe, Hürden in der Umsetzung von Candidate Experience, was das Thema Schnelligkeit angeht, was das Thema, wie hast du es vorhin gesagt, so schön, es soll keine Hampelmann-Veranstaltung sein, so hast du es genannt, sondern es soll schon Real Talk sein. Aber wo siehst du Hürden in der Umsetzung zu diesem Thema, dass man das wirklich so als dieses Kundenmoment oder Kundenerlebnis sieht?
Okay, also es ist jetzt der Faktor Zeit, der eine wichtige Rolle ist. Und du musst auf der einen Seite schnell sein. Du kannst aber nicht allen Kandidaten gerecht werden. Das heißt, du kannst nicht mit jedem Kandidat ein persönliches Gespräch führen, wenn ich mich jetzt mal auf die andere Seite versetze. Das heißt also, du musst deine Systeme so parat haben und deine Prozesse so parat haben, dass du zumindest schon mal sagen kannst, okay, das sind die Kandidaten, mit denen ich weitergehen will und das sind die Kandidaten, mit denen ich nicht weitergehen will. Und da müssen also gute Prozesse und gute Kommunikationen in place sein. Es tut mir leid, es wird Standard, man kommt da um Standards nicht umhin und kann also nicht notwendigerweise ein persönliches Feedback bei jedem geben.
Ja.
Das funktioniert einfach vom Faktor Zeit her nicht. Auf eure spezielle Situation von Agenturseite her komme ich gleich noch zurück, das vergesse ich nicht. Und ich muss dann schauen, dass die Kandidaten, die ich dann also weiter im Prozess habe, wo ich sage, die möchte ich gern persönlich kennenlernen, sei es jetzt über ein Videointerview oder sei es wirklich im persönlichen Gespräch, da muss ich gucken, dass der Faden nicht abreißt. Da können Pausen eintreten, aus welchen Gründen auch immer, ne? Aber dann muss ich es kommunizieren. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Kandidat abspringt, weil ich ihm sage, du, Hiring Manager ist krank geworden.
Ja.
In dem Fall natürlich in der Regel nicht per Du, Entschuldigung, das war jetzt einmal übersprungen. Das dauert 3 Wochen, bis er da ist. Ist das in Ordnung?
Ja.
Kriegen wir das hin?
Ja.
Das heißt, wenn die Kandidaten
ja, perfekt.
Warum?
Ja,
dann
genau.
Funktioniert das. Ne? Dann ist das Thema Zeit. Es muss aber innerhalb von einer Frist, dann ist das okay.
Ja.
Und da kommt dieses Thema Kommunikation. Das heißt, ich muss genau wissen, wo muss ich persönlich kommunizieren und wo kann ich also die Tools nutzen, die mir zur Verfügung stehen. Das war das eine. Dann das Thema Interviewsituation. Da bin ich wieder beim Recruiter. Das ist ja nicht einfach nur ein nice to have dabei zu sein, sondern man tritt als Team auf. Und wenn man diese Partnerschaft hat, und Recruiting hat da ja noch sehr viel mehr Partner als jetzt den Hiring Manager. Da gibt es das, was also dahinter ist. Auf der Business-Seite, das Team, die Struktur, die sich anschließt, die Schnittstellen, die der Kandidat oder die Kandidatin dann in Zukunft haben wird. Und auf der anderen Seite dann auch das HR-Team. Das heißt also, das ist schon eine Speerspitze, die man sich vorstellen muss. Und das muss ja alles gehandelt werden. Das darf aber in den Kandidaten oder das Gespräch mit den Kandidaten oder der Kandidatin nicht belasten.
Ja.
Also das muss also so offen wie möglich sein, weil nur dann habe ich die Möglichkeit, die Person kennenzulernen.
Ja.
Wenn jetzt eine Agentur mit im Spiel ist, dann kommt noch ein Player hinzu und diesen Player. Und da habe ich also es häufig gesehen, dass also viele der Kollegen das anders handhaben. Ich hole Agenturen rein, wenn ich weiß, ich brauche Hilfe.
Ja.
Ich mache das nicht beliebig, sondern ich weiß, mit wem ich in welche Rolle reingehe.
Ja.
Und mit denen muss ich eng zusammenarbeiten.
Ja.
Das ist mein verlängerter Arm.
Mhm. Ja.
Und da braucht es ordentliches Briefing, zeitnahes, so zeitnah wie möglich Feedback. Und wenn ich also weiß, ich bin in einer Situation, wo ich es von mir aus nicht proaktiv machen kann, dann muss ich als Recruiter selber die Hand heben und sagen, pass auf, ping mich an. Mhm. Kann sein, dass ich das vergesse.
Ja.
Und da braucht es also einen kontinuierlichen Austausch, weil die Agentur ist ja viel weiter weg. Die weiß ja nicht, was passiert.
Mhm.
Und die muss ich versuchen, so eng wie möglich, und so eng wie nötig ins Boot zu holen. Ja. Nur dann, wenn ihr die Informationen habt, könnt ihr auch wirklich auf die Spezifika eingehen. Ansonsten ist es ziemlich random, was ihr liefert. Passt halt der Jobtitel und passt die Ausbildung und passt ein Teil der Skills. Okay, gut.
Genau.
Ist nicht das, was ich will.
Nee, dafür hast du uns das eben, oder dafür hast du eine Agentur, dass die wirklich genau das liefert, wofür du keine Zeit hast, wo du sagst, okay, ich kann das gerade nicht. Ja? Warum auch immer.
Erwarte ich natürlich von der Agentur dann auch die Ehrlichkeit zu sagen, du pass auf, nee, das gibt's nicht.
Danke. Es ist, genau, machen wir Step by Step. Wo ich reingehen würde gern, du hast vor, also dich nehme ich als Recruiter wahr, wenn du Recruiter bist und nicht der HR-Business-Partner, dann finde ich, hast du einfach ein Standing, wo du sagst, okay, ich nehme, also ich sehe meine Rolle als extrem wichtig an. Glaubst du, dass oftmals Recruiter als, ja, wie soll ich das jetzt sagen, diplomatisch, ich weiß gar nicht, aber dass sie sich selber nicht ernst genug, wichtig genug nehmen oder vielleicht auch nicht wichtig genug genommen werden? Weil du sagst ja, was ich auch sage.
Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich geb dir durchaus recht. Bei Recruitern ist es ganz häufig so, dass das die Einstiegsposition in HR ist. Kann man machen,
geht,
muss aber nicht notwendigerweise sein.
Mhm.
Führ dir einfach mal vor Augen. Kennst du ein Unternehmen ohne Menschen?
Nein.
Kann nicht existieren, oder? Kann ich dich einfach nicht mal bei der Steuer anmelden?
Richtig, ja.
Oder?
Ja, okay. Voll.
So, jetzt, ein Unternehmen ist nur so gut wie die Mitarbeiter, die da drin arbeiten.
Ja.
Und wer holt die Mitarbeiter rein?
Der Recruiter.
Eigentlich selbsterklärend, oder?
Ja, voll, total. Und das ist genau das, warum ich auch so stark dafür plädiere. Ich meine, wir machen ja nichts anderes. Wir sind ja auch Recruiter und der verlängerte Arm, wie du gesagt hast. Und ja, am Ende des Tages wird einfach diese Position oftmals, und das erleben wir auch wir als verlängerter Arm. Klar, manchmal sind wir natürlich nervig, ne, weil wir müssen akquirieren. Das sehe ich schon auch so. Nur wenn wir dann dabei sind, dann werden wir oft auch abgetan. Aber ich will jetzt hier nicht jammern, um Gottes Willen, sondern mir geht es nur darum, dass die Wichtigkeit intern auch dem Recruiter einfach zugespielt wird. Dass man einfach sagt, es ist nicht derjenige, der die Einstiegsposition bekommen hat gerade, sondern es ist eine extrem wichtige Position. Ja, und nochmal, das hast du vorhin auch so schön gesagt, wenn ich eine Fehlereinstellung mache, dann kostet mich das wirklich extrem viel Geld. Und deswegen, je besser ein Recruiter funktioniert und je mehr Erfahrung der auch mitbringt in meinen Augen, desto besser und desto sicherer kann ich mich eigentlich fühlen, dass ich eine Einstellung mache, die wahrscheinlich wirklich top ist. Ja, und das ist für mich so unendlich wichtig, was gerade im Gespräch rauskommt, was mir vorher, wo ich gar nicht so den Schwerpunkt drauf legen wollte eigentlich. Aber jetzt, wo du es so sagst, ist es eigentlich das, wo ich mir denke, das ist eine der wichtigsten Positionen, wenn ich ein Unternehmen haben will, was langfristig existiert und vor allem auch in einer Zeit, die vielleicht ein bisschen kriselt, wo ich einfach dann extrem nochmal mehr Wert drauflegen sollte, wen ich mir reinhole und wen nicht.
Richtig, das ist absolut korrekt. Deswegen auch innerhalb von HR, wenn ich also da selber Prozesse aufbaue und Prozesse einführe, dann sehe ich also den HR-Business-Partner, der also quasi den neuen Mitarbeiter dann übernimmt und den Recruiter. Ich sehe die als Zwillinge.
Ja.
Die müssen Hand in Hand arbeiten.
Ja, ja, 100 Pro.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Da kommen wir später sicherlich nochmal drauf. Und wir hatten es ja mit dem Thema Candidate Journey. Ich glaube, das ist auch dem Kandidaten wichtig. A, ja, er möchte gerne einen Ansprechpartner. Das war noch nie anders und das wird sich auch nicht ändern. Da hast du dich einfach Menschen.
Ja.
Na, also das heißt, ein Ansprechpartner sollte konstant sein. Ob das jetzt die Person aus dem Business ist, das hängt immer ein bisschen ab auch von der Rolle.
Ja.
Oder ob das eine Person aus HR ist. Manchmal hast du ja auch die Situation, dass also Recruiter und Businesspartner das zusammen machen oder sich die Aufgabe teilen.
Ja.
Völlig egal. Also es ist für einen Kandidaten wichtig, dass er weiß, an wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe. Und ist diese Person zuverlässig für mich da? Kann ich mich da in diesem Anliegen fallen lassen bei dieser Person? Fühle ich mich da gut betreut?
Ja. Ja.
Das ist der wichtige Punkt und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wir sind Menschen. Wir brauchen den sozialen Kontakt.
Gott sei Dank ändert sich das nicht. Friederike, ein Punkt noch zum Thema Schnelligkeit. Was ist denn im Schnitt deiner Erfahrung nach die Zeitspanne von Bewerber bewirbt sich oder Stelle ist ausgeschrieben bis hin zur Besetzung?
Die Erfahrung reicht also wirklich von einem Extrem ins andere.
Mhm.
Also Benchmark ist nach wie vor 90 Tage. Also zumindest, wenn wir über Positionen sprechen, wo ich also einen bestimmten Hintergrund brauche, wo ich also ein Expertenwissen brauche.
Mhm. Ja.
Das kann schneller gehen. Ich glaube, die kürzeste Einstellung, die ich hatte, war nach 2 Tagen.
Brutal.
Ist nach wie vor
unbekannt. Brutal.
Das war ein Lucky Punch und ein wirklicher Zufall.
Gehört auch
aber dazu. Trotzdem schön. Kennen aber auch 1,5 Jahre.
Das ist brutal. Aber ja, kann passieren, ne?
Das kann passieren.
Ja. Aber Benchmark finde ich klasse mit den 90 Tagen. Also da bin ich auch dabei. Ich sage auch, das sollte im Endeffekt der Anspruch sein. Wenn man den Anspruch hat, dann kriegt man das auch irgendwie hin, meistens. Außer es gibt halt wirklich diese krass Hard-to-Fill-Position, wo man einfach sagt, okay, es ist halt einfach wirklich schwierig und man will sich einfach keine Fehlerstellung leisten.
Ja, man muss sich überlegen, wir sprechen ja hier auch über einen Zeitraum. Ne?
Ja.
Unternehmen sind ja nicht statisch, die entwickeln sich ja auch. Und wenn du zum Beispiel in einem Bereich einstellst, der sich stark verändert,
ja,
dann kann das durchaus auch zur Folge haben, dass sich die Rolle stark verändert, weil du halt aufgrund des Fortschreiten des Business dann Anpassungen vornehmen musst.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema Kosten, schreiben wir neu aus oder haben wir da Leute im Pool, wo wir sagen können, nee, das können wir da drin umsetzen.
Ja.
Und ich weiß, gerade die Partner auf Agenturseite, wenn die involviert sind, die rollen dann mit den Augen und sagen, hey, das ist eine komplett neue Suche. Ja, ich kann es nicht ändern.
Nee. Ja, aber das ist auch, da muss man einfach dann sportlich nehmen, ne, und einfach sagen, okay, dann let's do it. Vielleicht ein Punkt noch zum Thema Candidate Experience zwischen Festanstellung und Freelance-Position. Mhm. Was ich erlebe, ist, dass Freelancing tatsächlich auch immer, also gibt immer Auf und Abs im Freelancing. Mhm. Aber wenn Freelance im Spiel ist, wird es immer als kurzer Prozess abgetan und man sagt, halbe Stunde kennenlernen reicht schon. Was ist deine Experience?
Naja, also halbe Stunde reicht schon, habe ich auch gehabt, ja. Aber in der Regel ist es so, dass es wie jeder andere Prozess auch ist.
Mhm.
Wenn ich jetzt mal nicht von mir ausgehe, sondern wir stellen Freelancer ein im Unternehmen,
ja,
dann habe ich ja die gleichen Ansprüche. Ich brauche jemanden, der ins Team passt. Auch da spielt das Menschliche, die Persönlichkeit eine große Rolle. Das muss passen, weil das keinen Unterschied macht, ob das Festanstellung oder ob das Freelance ist. Ich brauche jemanden, der ins Team passt, der mit dem Team zusammenarbeiten kann, um die Ziele zu erreichen, die man im Rahmen dieses Freelance-Projektes gesteckt hat.
Ja.
Nur wenn es von der menschlichen Seite her passt, kann es erfolgreich sein.
Mhm.
Das ist kein Roboter, den du da hinstellen kannst. Also ja, von daher gilt exakt das Gleiche.
Ja.
Ja, Freelancer haben einfach mehr Angebote und die haben also mehr Möglichkeiten und die sind in der Regel schneller vergeben, als das bei Festangestellten sind, weil du einfach nicht diese Kündigungsfrist hast von den in Deutschland üblichen 3 Monaten. Wobei auch hier, muss ich sagen, durch den Kandidatenmarkt relativiert sich das ein bisschen. Und dadurch, dass also viele Unternehmen durchaus auch in der Lage sind, gerade wenn es größere Unternehmen sind, dass sie sagen, hey, wir können Remote anbieten,
ja,
oder Hybrid anbieten,
mhm,
da geht es in der Regel schneller.
Ja.
Da musst du schnell sein.
Ja.
Wenn du da einen Bruch reinbringst in den Prozess,
dann ist er weg.
Dann ist der Kandidat weg.
Ja, cool. Also was ich mitnehme ist, im Endeffekt,
er steht hier immer für genderneutral. Ne? Also nur, dass das einmal gesagt ist.
Das passt
hervorragend. Das ist einfach deutsche Sprache, sorry.
Danke, bin ich genau gleicher Meinung. Friederike, tauchen wir nochmal in den Recruiting-Prozess ein. Ich glaube, Candidate Experience haben wir echt gut abgedeckt mit dem, was du auch reingebracht hast als Erfahrung. Genau, ich würde jetzt gerne in die Tiefe nochmal reingehen in den Recruiting-Prozess, den nochmal anschauen, weil am Ende des Tages ist der Prozess ja immer gleich. Das heißt, es kommt Vakanz, Anforderungsanalyse, Ausschreibung, Interviewphase, Vertrag, fertig. Jetzt ist die Frage, wie passt es zusammen?
Ich glaube, die einzelnen Schritte, die sind einfach vorgegeben von der Natur der Sache.
Ja.
Da lässt sich also nicht viel ändern. Es kommt auf das Wie drauf an.
Ja.
Und da ist also sehr viel Arbeit im Vorfeld zu machen. Das heißt, ich muss also sicher sein, dass ich weiß, was ich suche, mit wem ich suche, was ich erwarte auch von den Kandidaten. Und ich muss nicht nur intern meine Prozesse in Griff haben, auch innerhalb von HR. Das heißt also, das muss wirklich wie so ein Zahnrad sein oder ein Zahnradsystem, wie ein Schweizer Uhrwerk, das also gut zusammenspielt, auch von der Systemseite her gut zusammenspielt. Und da muss ich das Business entsprechend mit reinbringen. Und dann muss ich also die Möglichkeit haben, dass sich den Prozess auch wirklich durchzieht. Ich sage jetzt mal einfacher, das klingt jetzt so nach dem Motto, lala, das wissen wir alles. Der Teufel steckt im Detail. Wenn ich als Fachbereich vorhabe, habe ich erlebt, für eine Managerposition oder eine Senior-Manager-Position,
ja,
6 Interviewschritte zu machen.
Mhm.
ist es vielleicht nicht so wirklich ratsam.
Mhm.
Wir sind beim Kandidatenmarkt, ne? Wir wissen das. Und Kandidaten sagen, okay, zweimal einwählen ist gut, ich nehme mir zweimal die Zeit, das ist in Ordnung, aber sechsmal sicherlich nicht. Und da stellt sich auch die Frage, ist das wirklich notwendig? Ja, oder kann ich das nicht anders machen? Ja? Da sind wir wieder bei dem Thema Interviewtechnik, brauche ich das? Wenn ich viel Wissen brauche, wie wenn es um Programmierungen geht oder ähnliches, dann brauche ich mit Sicherheit Fachwissen, wo ich einfach sagen muss, ja, okay, also da hat auch HR nichts dabei verloren. Im Gegenteil, da war HR eher störend.
Ja.
Die sollen wirklich fachlich untereinander reden, weil das ist für HR in Zweifelsfalle chinesisch.
Ja.
Aber ich muss den Kandidaten darauf vorbereiten. Ich muss sagen, pass auf, das erwartet dich. Ist das okay für dich? Und das immer wieder bei dem Thema Kommunikation.
Ah, perfekt. Ja.
Und also das Was ist nicht so das Thema, sondern es ist eher das Thema Wie.
Wie mache ich es? Und wenn ich dich richtig verstehe, dann bedeutet es ja für mich jetzt, wenn ich das wiedergebe, was du gesagt hast, 6 Interviewschritte. Wäre für mich auch, wenn ich das schon hören würde, würde ich sagen, okay, no go. Das bedeutet, ist es ja eigentlich dann schlechte Planung oder keine Planung. Weil wenn ich sage, ich kann 6 Schritte, warum brauche ich 6 Schritte? Wahrscheinlich, weil irgendjemand noch global dazugeschaltet werden sollte oder warum auch immer. Aber ich kann es wahrscheinlich auch auf 3 runterdampfen, wenn ich eine gute Planung und wenn ich mir auch die Frage stelle, warum brauche ich eigentlich 6 Schritte? Und könnte ich das nicht in 3 auch packen? Ja. Oder woher kommt sowas?
Das ist die Frage, die ich also den Fachbereichen, wenn so etwas anstand, auch gestellt habe. Und da kommt es darauf an, wie gut arbeite ich mit den jeweiligen Fachbereichen zusammen.
Ja.
Auf persönlicher Ebene. Und wie gut kann ich das entsprechend arrangieren? Ja. Es kann Gründe geben, dass ich einen Schritt mehr brauche oder dass ich auch von Seiten des Kandidaten eine zusätzliche Einwahl brauche, weil bestimmte Menschen nicht zur Verfügung sind, weil sie zum Beispiel in einer komplett anderen Zeitzone sind, die aber wichtig sind.
Ja.
Dann bin ich wieder bei dem Thema Kommunikation.
Mhm.
Wenn ich eine gute Begründung dafür habe, die also nachvollziehbar ist, dann kann das durchaus Sinn machen. Oder wenn ich zum Beispiel eine sehr hohe Position habe, wo einfach ich das Buy-in von vielen verschiedenen Stellen brauche. Aber dann rede ich auch über einen Prozess, der nicht innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen ist. Okay?
Ja.
Und das ist auch okay, weil diese Person ja künftig im Unternehmen sehr wahrscheinlich eine herausragende Verantwortung übernehmen wird.
Ja.
Gehen wir zurück zu dem Beispiel Manager, Senior Manager. Es ist vielleicht ein bisschen over the top. Und da wiederum kommt dann die Erfahrung und das Fachwissen von dem HR-Partner rein, der dann sagt, pass auf, folgende Alternative. Wenn wir das so und so machen, kannst du genau das und das und das erkennen, was du dir in den und den Schritten vorgestellt hast. Ist das okay für dich?
Ja, cool.
Da schließt sich der Kreis wieder. Ist das eine reine Anfängerposition?
Absolut. Was ich spannend fand, auch den Punkt, den du vorhin gesagt hast, einfach um es nochmal zu wiederholen und rauszuarbeiten, ist diese Kommunikation an die Kandidaten, wo du gesagt hast, die Frage allein, finde ich extrem stark, ist das okay für dich, lieber Kandidat? Ja, also einfach diese Rückkopplung zu holen und zu sagen, hey, pass auf, so ist der Ablauf, ist das wirklich, passt das für dich? Ja? Ich glaube, wahrscheinlich 99% sagen, ja, ist für mich okay. Die sind erstmal happy und sagen, Mensch, cool, dass überhaupt sowas kommt. Und fühlen, das ist absolute Wertschätzung in meinen Augen. Und da sind wir mitten in dem Wie beim Candidate Experience in meinen Augen, dass du wirklich sagst, das ist eine Kleinigkeit, die so einfach ist und so viel Wertschätzung gleichzeitig rüberbringt. Brutal. Also großartig. Das finde ich gerade total cool. Das habe ich selber noch nie gehört und auch noch nie gestellt. Aber groß, nein, noch nie. Wirklich noch nie. Und ich habe es aber auch in keinem einzigen Prozess bis jetzt gehört. Null. 0,0. Auch in Hose.
Bei Prozessen, die also kompliziert sind, die länger dauern, also das ist für mich selbstverständlich.
Wir haben gerade eine Geschäftsführerposition offen, Friederike, wir führen gerade das 11. Gespräch mit dem 11. Kandidaten und dort ist Kunde, der sehr rot ist, selber Geschäftsführer, sich selber quasi ersetzen möchte. Da merkst du noch, das ist selbstverständlich, dass die Kandidaten kommen müssen. Selbstverständlich, dass sie sich die Zeit nehmen müssen und wir sind da immer wieder dazwischen, aber ich nehme mir das sehr gern mit, diesen Punkt einfach mal zu fragen, passt das für sie auch? Aber das ist brutal, ne? Weil da merkst du noch komplett oldschool, also da wird überhaupt nicht gefragt, ob das in Ordnung ist, sondern es wird alles als selbstverständlich vorausgesetzt. Und allein, dass wir im 11. Gespräch sind mit 11 Kandidaten, ist schon für mich so ein Zeichen, dass man sagt, ja okay, also da sollte man selber über sich mal, also eher die Frage, suche ich das Richtige, weiß ich, was ich haben will, ohne dass ich 11 Kandidaten abprüfen muss. Ja, und ich sage das bewusst abprüfen.
Mhm. Ja. Also ich kenne die Hintergründe nicht, deswegen bitte verzeih mir, wenn ich da also nicht kommentiere.
Überhaupt, nee, musst du nicht. Ich sag nur, ich nehme das gerade mit, weil das wirklich stark ist. Was ich spannend finde, ich würde ganz kurz nochmal ins Interview reingehen wollen. Da hast du vorhin gesagt, du bist kein Fan von Checkboxen oder dergleichen. Hier ist ja, ich habe letzte Folge zum Beispiel aufgenommen für strukturierte Interviews, halbstrukturierte Interviews und nicht strukturierte Interviews. Worauf ich raus will, ist die Vergleichbarkeit der Interviews, Friederike. Das heißt, ich sage, wir haben selber intern bei uns Fragebögen, die wir auch mehr oder minder durchgehen. Und ich sage mehr oder minder, weil ich auch kein Fan davon bin. Weil wenn du mir Fragen stellst, wir haben jetzt auch hier ein Skript. Ne? So. Und ich habe gemerkt, bei Friederike ist so, wenn ich Fragen stelle außerhalb vom Skript, dann kommen Antworten, wo ich sage, okay, die sind für mich sehr wertvoll und ich muss darauf eingehen. Das Skript lässt mir aber eigentlich keine Wahl. Das heißt, ich könnte gar nicht darauf eingehen. Und so geht es mit dem Interview auch. Das heißt, ich habe eine Frage, Fragestellungen, die ich hier vor mir liegen habe und ich denke mir, okay, ich kann die jetzt durchziehen oder ich kann auf mein Gegenüber eingehen. Und deswegen sage ich auch, ich bin immer wieder hinterhergerissen, ja, nein. Aber für mich geht es immer darum, wie vergleichbar sind dann drei Kandidaten? Wie gehst du damit um?
Die Frage ist nicht neu und die Frage, die wird auch immer wieder gestellt. Also ich sage mal, es gibt Basics, die man meiner Meinung nach einhalten sollte. Das heißt, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, das Interviewteam sollte konstant sein.
Mhm. Okay. Mhm.
Ansonsten, jeder hat eine eigene Wahrnehmung und die eigene Wahrnehmung spielt natürlich mit ein.
Mhm.
Kann das Interviewteam aus welchen Gründen auch immer nicht gleich sein, brauche ich einen guten Moderator. Damit bin ich wieder beim Recruiter. Dass ich einfach weiß, bestimmte Themen müssen abgearbeitet werden im Interview. Das heißt aber nicht, dass ich immer die gleiche Frage stellen muss. Der Mensch passt nicht auf ein Excel-Sheet. Kein Mensch ist zweidimensional, also ja. Nicht meines Wissens.
Ja. Ja.
Aber ich muss bestimmte Themen haben, dass ich einfach weiß, bestimmte Erfahrungen müssen da sein.
Ja.
Und ich muss verstehen, in welchem Kontext wurde die Erfahrung gemacht, in welcher Ausprägung wurde die Erfahrung gemacht, dass ich in der Lage bin, im Nachhinein dazu eine Antwort zu geben.
Mhm.
Also Erfahrungen sind hier auch, können hier auch Skills sein.
Ja.
Das kann ich alles in einem Interview machen, wo ich sage, das sind strukturierte Interviews. Ich muss aber nicht immer die gleiche Frage stellen, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Ich glaube, da gehe ich ein Stückchen zu weit, weil da bin ich dann ganz nah bei Tick the Box.
Ja, voll.
Wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel sieht, gut, es gibt Menschen, die können sich Wissen gut anlesen und gut anlernen. Und die können mir das wiedergeben. Woher weiß ich, dass der oder die Erfahrung wirklich gemacht hat?
Mhm. Nur indem du tief reingehst.
Die Kulissen gucken können.
Ja.
Und die Freiheit muss ich im Interview haben. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn ich ein Stressinterview mache, okay, dann habe ich Wissen abgeprüft.
Mhm.
Und dann weiß ich, wie die Person sich in einer Stresssituation verhält.
Mhm.
Vielleicht verhält.
Ja.
Sehr wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Okay, gut. Weiß ich aber, wie die Person ansonsten ist? Weiß ich, wie die mit Stakeholdern zusammenarbeitet? Weiß ich, wie die mit Hindernissen umgeht? Weiß ich, wie die Person so im täglichen Umgang ist? Weiß ich, kann ich abschätzen, wie eine Teampassung ist?
Ja.
Das sind für mich dann alles offene Fragen, die aber mindestens genauso wichtig sind.
100%.
Und diese Freiheit brauche ich. Das heißt also, als Moderator muss ich dann also die Möglichkeit haben, dass ich sage, okay, wir haben es hier mit einer Persönlichkeit zu tun, wo wir von dem, was wir vorher als Standard für uns festgelegt haben, abweichen müssen, um herauszubekommen, was wir wissen möchten.
Für mich Takeaway, Interviewteam muss konstant sein. Das ist sensationell cool. Erlebe ich auch immer wieder, aber selten. Also es wechselt dann doch mal. Auch gerade wegen Urlaubszeit oder dergleichen, dass man da doch mal sagt, aber ich finde, das ist wirklich großartig. Du hast vollkommen recht. Wenn ich zu zweit bin im Interview und drei Kandidaten in genau der Konstellation erlebe, dann kann ich da richtig gut reingehen und da kann ich wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass zwei sich täuschen, ist, glaube ich, relativ gering. Oder dass man zu zweit irgendwie keinen Vergleich hinkriegt, geht eigentlich gar nicht.
Das ist relativ gering. Und was auch eine große Rolle spielt, ist das Thema Zeit. Wenn ich also zwischen den einzelnen Interviews zu große Zeitgaps habe,
ja,
dann besteht einfach die Gefahr, dass der jüngste Eindruck der nachhaltigste ist. Das muss aber nicht unbedingt sein. Und deswegen Das war das, was ich auch meinte mit dem Flow. Wenn ich zum Beispiel, ich habe 5 Kandidaten, die möchte ich gerne sehen, dann soll das bitte innerhalb von einer Periode sein, wo die Erinnerungen ziemlich frisch sind und nicht 3 Monate dazwischen. Das ist jetzt übertrieben, hatte ich aber auch tatsächlich mal, wo ich dann sagte, wer war das andere noch, was war da?
Boah, das ist echt, wow, dass der erste Kandidat überhaupt noch verfügbar war. Aber ja, nee, bin bei dir, 3 Monate, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das ist worst case.
Ist jetzt einfach nur so als Beispiel gesagt. Ja. Ne? Also das heißt, also deswegen brauche ich da einen Flow. Ich Fachbereiche, die sehr analytisch sind. Ich habe schon mal gesagt, ja, du hast uns jetzt länger alleine gelassen. Gell, du machst das immer im Bangle. Da sage ich, ja, aus gutem Grund. Ihr wollt ja gute Leute haben.
Ja, das ist genau das.
Und da ist dann, je nachdem, wie viele offene Positionen du als Recruiter dann zum Beispiel hast, das gehört dann halt auch zum Stakeholder-Management dazu, dass du sagst, pass auf, mache ich, aber mache ich nicht sofort.
Das ist mega. Ich finde vor allem auch dein Wording, du nimmst immer wieder nicht der Recruiter, sondern den Moderator.
Es ist eine Moderationsaufgabe.
Also der Recruiter ist so mannigfach. Ich sage auch immer, der Recruiter ist mittlerweile auch Marketer. Ja, natürlich. Der muss sich vermarkten, der muss das Unternehmen vermarkten. Das ist so eine coole Rolle. Das ist wieder mal
eine Salesperson.
Ja.
Du musst das Ganze, du musst deinen Service im Business verkaufen.
Ja, genau. Und deswegen ist diese Rolle für mich eigentlich also eine richtig coole Rolle. Und ich finde es immer schade, wenn Leute da raus wollen. Also wenn die sagen, ich nehme das mal als Sprungbrett, wie du vorhin gesagt hast. Ich will irgendwie ins HR. Sondern dass man sagt, ich kann die Rolle des Recruiters so cool ausfüllen, dass ich wirklich ein Standing und so eine wichtige Rollen habe. Weil ich bin Moderator, Marketer, Salesler und Recruiter. Also deswegen wollte ich nur mal aufgreifen, weil ich es cool finde. Und richtig, richtig wichtig. Friederike, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben jetzt viel über den Status Quo gesprochen, wir haben viel über das Wie gesprochen und zum Abschluss würde mich interessieren, welche 3 Actions jedes MedTech- oder Pharmaunternehmen umsetzen darf, muss, um die Candidate Experience zu verbessern. Mhm. Ja? Und ja, es sind nur 3 Aspekte, die du nennen darfst.
Oh, danke schön für den Wink mit dem Soundboard. Aber ich habe da was für dich.
Sehr gut. Also,
Action 1, Kommunikation. Ich muss wissen, Kommunikation muss immer auf Augenhöhe sein und muss immer on point sein. Egal, ob es eine Standardkommunikation ist oder ob es eine individuelle Kommunikation ist, muss wertschätzend und auf Augenhöhe sein. In alle Richtungen. Na, ob das jetzt Business innerhalb HR zu den Kandidaten ist.
Okay.
Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich bin HR-Lerin von Herzen und damit hire for potential.
Mhm.
Das ist extrem wichtig. Es bringt mir nichts, wenn ich die Idealperson habe, die mir jetzt die Rolle ausfüllt und wo ich dann sage, und in einem halben Jahr ist die Person gelangweilt. Mhm. Und dann geht sie? Fragezeichen. Oder es gibt andere Komplikationen, die sich aus so einer Situation ergeben können. Also deswegen ganz wichtig, hire for potential. So, und Nummer 3, Focus.
Mhm.
Fokussierung. Das bedeutet Priorisierung innerhalb von HR. Der Tag hat einfach nur 24 Stunden und 8 davon brauche ich zum Schlafen.
Ja.
Also das ist ein Punkt. Manche Leute weniger, okay.
Ja.
Aber das gilt vor allen Dingen auch in Richtung Fachbereich. Bitte, wenn wir das Ganze losgetreten haben, wenn wir den Prozess losgetreten haben, wenn wir mit den Kandidaten in Kontakt gehen und das fängt an eigentlich schon bevor wir ins Interview gehen. Wir können nicht die Kandidaten reinholen, 2 Monate warten, und dann vielleicht mal mit dem Prozess weitermachen. Also in dem Moment, wo wir sagen, wir schreiben aus, kann ich davon ausgehen, dass ich innerhalb von oder nach 14 Tagen die ersten Kandidaten einlade. Und dann muss ich im Flow bleiben. Und das bedeutet auch, dass ich meine Partner auf Business-Seite benötige. Bitte schaufelt euch die Zeit frei. Bitte tragt euch Slots ein, die ihr dann gegebenenfalls für was anderes verwendet, wenn der Kandidat keine Zeit hat oder die Kandidaten. Aber bitte lasst uns schauen, dass wir da einen Flow hinbekommen. Ja. Dann schaffen wir das mit den 90 Tagen oder früher. Und dann kriegen wir auch die richtigen Personen und haben eine gute Candidate Experience.
Sehr cool. Vielen Dank. Und es waren 3 Punkte. Vielen Dank. Friederike, perfekt. Eine Frage noch kurz zum Abschluss, bevor ich die Summary mache. Was sind deine Lieblingsprojekte und warum?
Was sind meine Überall, wo es knifflig wird und wo ich tatsächlich mir überlegen muss, wie kriegen wir das gemeinsam gut gebacken? Und zwar bin ich immer bei Triple Win.
Ja.
Es muss allen 3 Parteien muss für alle drei Parteien was Positives rauskommen. Unternehmen, HR-Kandidat, meine Wenigkeit. Ja. Und wenn das also dann was ist, was also so ein bisschen knifflig ist, das ist das, was mir so richtig Spaß macht.
Ja.
Also deswegen auch Pharma und MedTech,
ja,
weil ich es anspruchsvoll finde.
Ja.
In allen, genau, in allen Richtungen. Das ist das, was also wirklich Spaß macht. Ich bin bekennender Krimi-Leser. Nicht, weil ich also Interesse an dem Blut habe, sondern so, wer war das jetzt? Und wie ist der, die Pattern dahinter? Und was ist da rausgekommen? Also das so, das sowas auskniffeln, so wie kriegen wir das hin, dass das passt?
Ja.
Also das ist das, was mir Spaß macht.
Nichts 0815-mäßiges.
Kann genauso Spaß machen, weil es hängt ja auch von den Leuten ab.
Klar.
Aber wenn du sagst, besonders Spaß, dann...
Darauf wollte ich raus, Friederike. Und so habe ich dich auch kennengelernt. In einem Prozess, den wir hatten, da war es auf jeden Fall knifflig. Und,
ich erinnere mich gut.
Ja, genau. Und da hast du, das fand ich bravourös, wie du alle Stakeholder da irgendwie wieder eingefangen hast, wie du den Prozess gestaltet hast. Neugestaltung, Umgestaltung. Das war, wie gesagt, keine Details, aber es war echt cool. Gehen wir ganz kurz in die Summary rein. Was haben wir heute besprochen? Also, wie ist der Status quo in Sachen Recruiting in MedTech und Pharma? Was muss sich ändern? Die Relevanz von Candidate Experience auf allen Ebenen haben wir besprochen. Und ja, dritten Punkt, letzten Punkt, den wir jetzt beleuchtet haben, wie kann sich das ganze kandidatenzentrierte Recruiting, wie kann das gelingen? Da hast du Tipps mitgegeben, die ich super wertvoll fand. Also wirklich da, wer seinen Stift nicht gezückt hat, der ist selber schuld, weil da waren wirklich extrem viele Sachen dabei. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, Friederike, oder?
Ich denke nicht.
Nee, okay. Schön, dass du zu Gast warst. Vielen, vielen Dank. Wir vernetzen natürlich oder wir verlinken dein Profil bei uns im Podcast, dein LinkedIn-Profil. Das heißt, wer Lust hat auf Friederike, wer Lust hat auf mehr Friederike, der gerne LinkedIn oder der kann natürlich auch auf uns zugehen. Das heißt, wir haben Friederike in unserer Community drin und das freut mich sehr. Und ich melde mich wie immer mit der nächsten Folge. Bedanke mich jetzt bei dir, Friederike.
Ich habe mich zu bedanken. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön, Max.
Gleichfalls. Und wie immer an der Stelle wünsche ich euch da draußen einen Happy Day. Euer Max.